Und jetzt kommen wir ohne Umschweife zu unseren nächsten Gesprächspartnerinnen Clara und Fabienne. Hallo.
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 Ihr stellt uns die Lesung in der Reihe Bauschen und Biegen vor im Verein Samt und Sonders. Wir kennen uns bereits, das ist die 10. Lesung und Gespräch mit Expertinnen und Experten. Das ist euer Format. Und dieses Mal wird gelesen Dennis Ode Streulicht, ihr Debütroman, 2020 erschienen. Sie erkundet darin die feinen Unterschiede, heißt es in der Ankündigung, in unserer Gesellschaft. Satz für Satz spürt sie den Sollbruchstellen im Leben der Erzählerin nach, den Zuschreibungen und Erwartungen an sie als migrantisches Arbeiterkind, als Mädchen und später als Frau, der verinnerlichten Abwertung und dem Versuch, sich davon zu befreien. Könnt ihr die Autorin erstmal vorstellen?
Dennis Ode ist 1988 in Frankfurt geboren und hat dann in Leipzig Germanistik studiert, lebt auch in Leipzig und hat schon mehrere Literaturpreise gewonnen. Streulicht ist eben ihr Debütroman. Mit dem hat sie auch einige Preise abgeräumt und wir sind sehr glücklich, sie bei uns zu haben. Jetzt nicht unbedingt wegen der Preise, darauf achten wir jetzt nicht unbedingt, sondern weil uns der Roman einfach unfassbar gut gefallen hat.
Und zum Format von Bauschen und Biegen gehören natürlich auch die obligatorischen Expertinnen Thülay Völkerts dieses Mal und Hakan Çetin. Ein paar Worte zu den beiden?
Genau, wir haben uns dazu entschieden, bewusst zwei ExpertInnen aus dem Bildungssystem diesmal einzuladen dazu, um eben auch den Blick auf Diskriminierung im Bildungssystem zu werfen und irgendwie zu fragen, wer hat welche Bildungschancen überhaupt in unserem System. Das ist einmal Thülay Völkerts, die Lehrerin ist am Lenzinger Gymnasium, genau hier in Freiburg. Das heißt, sie kann aus dem System heraus auch ihre Erfahrungen berichten und Hakan Çetin, hat auch auf Lehramt studiert, sein Referendariat dann aber abgebrochen. Das heißt, nochmal ein anderer Blick auf dieses System und der sozusagen innere und äußere Blick gleichzeitig damit.
Genau, und Hakan Çetin ist auch bei der BIPOC-Hochschulgruppe, also ehemalige Hochschulgruppe, mittlerweile sind die nicht mehr an der Hochschule angesiedelt, aber da ist er eben seit der Gründung aktiv. Das heißt, wir haben dadurch auch so einen Blick auf eine eventuelle Form der Emanzipation und auch der Solidarität, die man eben innerhalb eines solchen Bildungssystems schaffen kann.
Jetzt ladet ihr meistens relativ junge Autorinnen und Autoren ein. Wenn ihr sagt, ihr habt sie nicht wegen den Preisen, die sie abgesahnt hat, eingeladen, was hat euch denn so fasziniert an dem Roman?
Ich glaube, bei mir war es tatsächlich, wie sie dieses Thema von Diskriminierung auf dem Bildungsweg schildert. Also es ist eine sehr nüchterne, sehr distanzierte Sprache. Es ist eine namenlose Erzählerin oder Protagonistin. Und ich fand spannend, dass man da irgendwie auch nochmal so sieht, was für psychologische oder psychische Konsequenzen es hat, wenn man eben ausgegrenzt wird aufgrund mehrerer irgendwie von der Gesellschaft Diskriminierungsmerkmale, also sozusagen das, was du auch gerade vorgelesen hast, als Frau, als Kind einer Familie, die aus der Arbeiterklasse kommt. Das fand ich irgendwie spannend, dass da so viele Aspekte auch mit reingenommen wurden.
Ja, und das Buch entwickelt auch einen unheimlichen Sog. Also sie schafft es wirklich, es wird ja, wenn von Rassismus gesprochen wird, auch oft von so Mikroaggressionen gesprochen. Und sie schafft es wirklich, so ganz alltägliche Dinge derart detailliert zu beschreiben, dass die so ein ins andere übergehen. Und man durch die Häufung auch dieser Dinge, diese Aggression richtig spüren kann, wenn man es liest. Das war einfach die Sprache auch, die uns da unheimlich fasziniert hat bei dem Buch.
Also man hat selber irgendwie, wird man so reingezogen oder hat auch so emotional das Gefühl, man spürt so diese Ausweglosigkeit auch aus diesem, aus dieser Stigmatisierung, die sie erlebt, sowohl in der Abendschule als auch später auf der Uni, also sozusagen in den verschiedenen Etappen ihres Bildungswegs, weil sie sich doch irgendwie rauskämpft, die Protagonistin, begegnet ihr das immer wieder, dass sie so an den Rand gedrängt wird oder einfach nicht die gleichen Chancen hat wie, wie andere, sozusagen die zur Mehrheitsgesellschaft gehören, in Anführungsstrichen.
Eine eurer früheren Lesungen, ich glaube, es war vielleicht sogar die erste, mit Fatma Aydemir und Hengame Yagubi Farah, fand noch im alten White Rabbit Club, als es denn noch existierte, statt und war ziemlich ausgebucht. Da hat Fatma Aydemir auch das Wort Migrantenbonus so ein bisschen überspitzt oder vielleicht auch sogar aus ihren eigenen Erfahrungen immer mal wieder in den Mund genommen, hat von den Annikas gesprochen, also den weißen, deutschen, jungen, biodeutschen Frauen. Ist das ein Thema, Mikroaggression, Rassismus? In Redaktionen war das ja, also damals bei Fatma Aydemir und Hengame Yagubi Farah war das ja das Thema, dass sie in Redaktionen gearbeitet haben von Medien. Ist das ein wiederkehrendes Thema bei euch?
Ja, tatsächlich ist das eins. Also wir machen ja immer so ein bisschen thematisch ausgerichtete Lesungen. Und das Thema Rassismus oder Diskriminierungsform in verschiedenen Facetten ist tatsächlich eigentlich fast jedes Jahr, nicht fast jedes Jahr, sondern jedes Jahr ein Schwerpunkt gewesen, weil wir das ein wichtiges Thema finden und bewusst auch so setzen, weil es aus unserer Sicht nicht mit einer Veranstaltung so, ich sag mal, abgehakt ist, sondern man da, glaube ich, ganz verschiedene Perspektiven, gerade ausgehend von Literatur, darauf werfen kann, auf das Thema.
Genau, und wir haben auch immer eine Kooperation mit den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das hat jetzt dieses Jahr zeitlich nicht hingehauen mit Dennis Ode, aber das holen wir jetzt eben auch nach. Aber das ist auch so ein bisschen der Grund, dass wir da immer wieder eben mit dem Thema uns beschäftigen.
Dennis Ode liest und spricht am Freitag, den 10. September um 19.30 Uhr. In der Lokhalle oder bei gutem Wetter auch draußen. Jetzt habt ihr gesagt, ihr habt noch eine Lesestelle vorbereitet. Wollt ihr uns mal ein bisschen was anteasern?
Ja, gerne, gerne.
Genau, also kurz zur Einordnung. Die Protagonistin ist hier auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg an der Abendschule. Genau, und das ist so die Situation. Vor der Schule wartete schon die Ansammlung Anfang 20-Jähriger. Auch mir kamen sie unheimlich alt vor. Wie sie ihre Zigaretten rauchten auf dem Gehweg, dabei schon gezeichnet vom Leben, abgeklärt, einige auch resigniert mit hängenden Schultern, die Daunenjacke über den Jogginganzug gezogen. Sie schauten nie auf, immer nur auf den Boden, auf ihre Hände mit den Zigaretten, auf die Tische, wenn sie im Klassenraum saßen. Desinteressiert wollten sie sich geben. Beinahe wie schmollende Teenager sahen sie aus, nur mit einem erwachsen gewordenen, stummen Hass, aus dem, das wussten sie, nicht herauszukommen war, nicht hier zumindest. Wahrscheinlich hatten sie den Besuch der Schule als Auflage vom Arbeitsamt bekommen. Eine Sachbearbeiterin hatte sie so lange dazu genötigt, bis ihnen nichts anderes übrig blieb. Raus aus der Arbeitslosenstatistik, rein ins BAföG, das ihnen bei nächster Gelegenheit gestrichen wurde, weil der Vater ein paar Euro zu viel verdiente. Dabei bestand schon kaum mehr Kontakt. Dann wurde geschrien, wie soll ich das bezahlen? Dann kam sie nicht mehr zur Schule. Es war ihnen sowieso peinlich. Nie hatten sie Papier oder Stift dabei. Einem der Daunenjackenträger hatte ich beides geliehen, als er einmal neben mir saß. Er hatte sich verschämt geräuspert und den Blick nicht gehoben. Peinlich, mit 24 in der Schule zu sitzen. Peinlich dann auch, nicht mehr hinzugehen. Wortlos wurden er und die anderen nach ein paar Wochen von den Klassenlisten gestrichen. Jansu löste sich von der Schülertraube. Noch ein paar Meter trennten mich von ihr, als sie mich erkannte und mir zurief, die erste Stunde fällt aus. Die meisten aus unserer Klasse hatten das zum Anlass genommen, wieder nach Hause zu fahren und auch für den nachfolgenden Unterricht nicht mehr aufzutauchen. Nach Beginn der Stunde blieb deshalb außer uns beiden nur die Raverin mit dem grünen Piercing übrig. Gehen wir in mein Auto, sagte Jansu. Die Raverin und ich folgten ihr auf die gegenüberliegende Straßenseite zu ihrem himmelblauen Twingo. Jansu klappte den Fahrersitz vor, sodass ich auf die Rückbank rutschen konnte. Die Raverin nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Nachdem sie die Türen zugeschlagen hatten, war es still. Mit verschmitztem Blick zog Jansu einen Joint aus ihrer schmalen Handtasche. Die Raverin klatschte in die Hände. Hätte nicht besser kommen können. Jansu zündete ihn an, tat den ersten Zug und beim Ausatmen füllte sich das Auto mit nebligem Dunst.
Auch Jansu hatte den abgeklärten Blick, den ich schon bei anderen Schülern beobachtet hatte. Aber gleichzeitig lag ein Lodern darin, das deutlicher hervortrat, nachdem sie noch zweimal gezogen und den Joint an die Raverin weitergegeben hatte. In gewisser Weise hatte sie sich damit abgefunden, wie ihr Leben bisher verlaufen war. Dass sie von den Lehrern in der Vergangenheit nicht ernst genommen wurde, dass ihre Hausaufgaben immer abschätzig betrachtet wurden, selbst wenn alles richtig war. Dass sie es längst aufgegeben hatte, mit irgendjemandem ihre Gedanken zu teilen. Denn wenn die Lehrer diese Gedanken noch nicht selbst gefasst hatten, war alles aus Jansus Mund immer als falsch abgestempelt worden. Sie hatte sich damit abgefunden, dass sie auf die Hauptschule geschickt wurde, obwohl sie überall Zweien gehabt hatte. Es hätten Einsen werden können, wenn die Lehrerin ihr ernsthaft zugehört hätte. Wenn sie nicht immer schon gewartet hätte auf die falschen Artikel, die Jansu manchmal benutzte. Es heißt nicht der Licht, hatte die Lehrerin sie mit Genugtuung angelächelt. Diese falschen Artikel waren ihr Beweis genug. Du musst doch bestimmt sowieso viel zu Hause helfen, hatte sie beschwichtigt. Da ist es doch gut, wenn du auf die Hauptschule gehst und nicht so lang Bus fahren musst. Jansu hatte es die Sprache verschlagen. Noch keine 10 war sie gewesen und hatte verstanden, dass alles schon gelaufen war. Dieses Wissen hatte sie, das sah ich in ihrem Blick. Aber zugleich hatte sie sich auf merkwürdige Art darüber hinweggesetzt. Sie hatte keine Angst. Die Sprache war ihr zurückgekommen mit durchschlagender Wucht. Sie redete laut und deutlich, in Absolutismen, die sich niemand traute, in Frage zu stellen. Das ist doch egal, war ihr häufigster Satz. Und durch den Nachdruck ihrer Worte wurden die Dinge, auf die sie sich bezog, wirklich unbedeutend. Sie verloren ihre Ernsthaftigkeit und man fragte sich, wieso man sich die ganze Zeit Sorgen gemacht hatte. Ob man ein paar Minuten zu spät war, ob man etwas Unfreundliches sagte, ob man alles perfekt erledigte. Jansu war es egal, ob sie verstanden wurde. Wer es nicht tat, dem drehte sie den Rücken zu, nicht ohne zuvor leise zu pusten wie über ein Kind, das stolpert. Sie hatte gelernt, dass es verschwendete Zeit war, zu versuchen, jemanden von sich zu überzeugen, der von vornherein nicht an sie glauben wollte.
Während Jansu all das erzählte, hatte die Raverin die ganze Zeit über verstehend genickt. Obwohl sie über 30 war, hatte sie ein kindliches Gesicht, was einerseits an ihren runden Wangen, andererseits an ihrem Blick lag, der immer etwas Trauriges hatte. Es war eine Trauer wie die der anderen. Nur, dass sie nicht in Wut oder Gleichgültigkeit mimete. Sie trug immer zu große Pullover, deren Kapuze sie sich in die Stirn zog. Sie hatte mehrere Ausbildungen begonnen und wieder abgebrochen. Angefangen mit 16, als sie knapp vor dem Realschulabschluss von der Schule abgegangen und zugleich von ihren Eltern aus dem Haus geworfen worden war. Sie erzählte unbeeindruckt davon, so wie andere über ihre Kindheitshobbys sprachen, als ich mittwochs immer zum Schwimmtraining gegangen bin, als meine Eltern mich mit 16 rausgeworfen haben. Für sie war es ein Markstein in ihrem Lebenslauf, den sie nicht groß hinterfragte. Sie brachte Verständnis für ihre Eltern auf, die sich und ihr nicht anders zu helfen wussten. Sie sind eigentlich ganz liebe Leute. Von da an hatte sie mal auf dieser, mal auf jener Couch geschlafen, mal in WGs gewohnt, mal eine eigene Wohnung gehabt, dann wieder nicht, immer abhängig davon, in welchem Beschäftigungsverhältnis sie gerade stand. Ob es ein Aushilfsjob oder das zweite Lehrjahr als Friseurin, Floristin oder Einzelhandelskauffrau war. Habe ich alles irgendwann wieder abgebrochen. Bin nicht mehr hingegangen, fand alles schlagartig vollkommen sinnlos, sagte sie. Mal sehen, wie lange es mich hier hält.
Nachdem sie sich so ihre Lebensgeschichten erzählt hatten, war es wieder eine Weile still. Das Auto war mittlerweile komplett zugenebelt und einzelne vorbeilaufende Schüler, die zur nächsten Stunde eintrudelten, schauten belustigt auf die milchig beschlagenen Scheiben. Jemand klopfte mit der flachen Hand auf die Motorhaube und rief, Respekt, worüber wir alle leicht zusammenzuckten. Jansu blickte mir durch den Rückspiegel in die Augen und fragte mich, wie ich hier gestrandet war, in dieser untersten Schublade, wie sie es ausdrückte, und kratzend dabei lachte. Ich zuckte mit den Schultern. Im Nachhinein kam es auch mir wie ein Rätsel vor, angesichts der Tatsache, dass ich alles, was ich an dieser Schule lernen sollte, bereits zu wissen schien. Am schlichten Wissen oder zumindest der Fähigkeit, sich dieses Wissen anzueignen, konnte es also nicht gelegen haben. Ich weiß es nicht, sagte ich. Die Raverin drehte sich zu mir um und hielt mir mit fragendem Blick den Joint hin. Ich schüttelte den Kopf. Du bist noch jung, sagte Jansu, während sie ihn der Raverin auf der Hand nahm. Du kannst noch alles retten.
Vielen Dank für diese kleine Kostprobe von Streulicht, dem Debütroman von Denis Ode, die am Freitag 19.30 Uhr in der Lokhalle in der Paul-Ehrlich-Straße oder davor, oder wo ist das, die Veranstaltung, wenn sie draußen ist?
Genau, wir haben eine mobile Bühne, samt und sonders mobil, mit der wir angefahren kommen werden, vor die Lokhalle, wenn schönes Wetter ist und uns dann da aufbauen.
Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, was ihr da vorgelesen habt. Vielen Dank an euch, Borschen und Biegen, samt und sonders, Clara und Fabienne.
Danke dir.